Hallihallo allerseits, ihr Lieben, Zeit für unser Abendgebet, wie immer um diese Zeit. Und wie immer um diese Zeit möchte ich euch auch bitten, abends um 21.30 Uhr dieser Welt, der Heilung der Menschheit, ein paar Minuten eurer Zeit zu schenken. Um 21.30 Uhr sind es viele von uns, die sich kurz zusammenschließen, im selben guten Wollen lichtwärts denken und wünschen. Und mit dem Wünschen können wir zum Beispiel Heilung und Genesung auf der Erde visualisieren, indem wir uns blühende Landschaften, fröhliche, friedliche Menschen vorstellen, die freie Rede halten dürfen, aber sie auch nur halten wollen, wenn sie in den Gesetzen der Schöpfung schwingen. So wird die Zeit sein, wenn diese alte, heftige Epoche zu Ende gegangen ist, in der wir uns jetzt ja tatsächlich im Finale offenbar schon befinden. Und je mehr wir es sind, die sich in diesem gemeinsamen Wunsch, dass wir so schnell wie möglich aus dieser dunklen Zeit herauskommen, zusammenschließen und auch nicht nur Lippenbekenntnisse von uns geben, sondern all das tief empfinden, uns also wirklich aus dem Herzen heraus wünschen, dass es endlich, endlich besser werden möge. Ja, ihr Lieben, und wir haben im letzten Abendgebet gesprochen über die Reinkarnation. Da gibt es immer viele Zuschriften, denn das scheint doch ein Thema zu sein, das immer noch nicht so weit verbreitet ist bei den Menschen, wie es eigentlich wünschenswert und auch richtig wäre. Und offenbar laufen viele Menschen Dogmen hinterher, die sie vielleicht im Religionsunterricht in der Schule gelernt haben oder bei der Kommunion oder Konfirmation, nämlich, ja, dass eben mit dem irdischen Tod alles vorbei ist. Das sind sehr materialistische Betrachtungen. Das, was ich nicht sehe, das glaube ich auch nicht. Und du siehst doch, wenn jemand gestorben ist, dann ist er tot. Dann kannst du ihn auch nicht mehr wecken. Und diese Menschen sind häufig vollkommen isoliert von logischem, aber auch natürlichem Geschehen. Und dabei auch sind sie dabei, sich abzugrenzen von Hilfen. Weil wenn wir darüber, über das Leben und Sterben, über die Konsequenzen unseres Handelns, eben nicht nur im Diesseits, sondern auch im Jenseits oder in einer nächsten Inkarnierung, wenn wir uns dessen bewusst sind, dann leben wir anders, dann denken und handeln wir anders, weil wir wissen, dass wir in einer ständigen Verantwortung stehen und zur Rechenschaft gezogen werden für alles, was wir Unnützes oder Falsches gesprochen und getan oder auch gedacht haben. Wem man mit solchen Dingen kaum beikommt, das sind natürlich die sogenannten Experten und Wissenschaftler, Theologen vielleicht und andere Soziologen vielleicht. Natürlich nicht alle. Es gibt ja in allen Berufssparten immer Menschen, die weiterdenken können und weiter geöffnet sind als die Masse. Aber wenn wir mal versuchen, wissenschaftlich zu betrachten, wie weit sind wir denn mit den Erkenntnissen des Lebens und des Sterbens? Uiuiuiui, da hakt es eben auch noch gewaltig. Und man fragt sich, wie sollen die Menschen es denn lernen? Wir sind ja hier mit unserem kleinen Kanal tatsächlich nur der Tropfen, der berühmte, auf den heißen Stein. Und keine großen Mainstreamer oder das staatliche Fernsehen widmen sich diesem Thema wirklich mal ernsthaft. Wenn vielleicht mal dann mit so einem gruseligen Staunen und Schauern das Ganze nicht ernst nehmend, sondern eher so, wow,
und es wird behauptet. Na ja, wer daran glaubt.
Und schon ist wieder die neue Verwirrung geschaffen, anstatt wirklich mit Fakten auch aufzuwarten und die Dinge zu erläutern. Das war der Grund, warum Andreas, der ja auch wissenschaftlich immer tätig war, und auch ich, die ich überhaupt nie wissenschaftlich tätig war, sondern tatsächlich eher geistig unterwegs war, dass wir uns zusammengetan haben und vor einigen Jahren dieses rote Büchlein Tabubruch veröffentlicht hatten. Lasst uns einfach mal über den Tod sprechen. Und da gibt es ein Kapitel und das heißt Das Leben und Sterben in der Wissenschaft. Und da wollen wir mal reinlesen. Vielleicht bekommen wir da ja weitere Argumente, wenn wir mit Ungläubigen zusammensitzen, die von all dem nichts wissen wollen. Auch hier natürlich wie immer unser Hinweis, bitte nichts mit der Brechstange versuchen zu erreichen. Andreas sagt immer, man kann das Gegenüber nicht mit dem Kopf auf die Tischkante hauen, damit er versteht. Sehr drastische Betrachtungsweise, aber klärt schon die Sache. Sondern Fragen stellen. Fragen stellen und wenn man merkt, der andere fühlt sich bedrängt, sofort in Ruhe lassen. Weil wir damit doch leider nur das Gegenteil erreichen, wie viele von euch in den letzten 3 Jahren angesichts der Mikrobe auch lernen durften. Also, hier steht, zum Glück werden es tagtäglich mehr Wissenschaftler, die jetzt die althergebrachten Sichtweisen über Leben und Sterben, über Schuld und Sühne und über die Verantwortung des Einzelnen hinterfragen. Natürlich, eines Tages fällt einmal jegliche Lüge. Und da die offizielle Unwahrheit bzw. die vorsätzliche Vernebelung über des Menschen Seele schon über Jahrtausende währt, wir uns jedoch in der Zeit des Umbruchs, der Transformation, der Weltenwende befinden, kommt allmählich ans Tageslicht, was nie von dort hätte verbannt werden dürfen. Das haben wir hier 2017, 2018, also vor dem Auftreten der Mikrobe auf der Weltbühne geschrieben, da war schon klar, in welcher Zeit wir uns befinden, in der Weltenwende oder der Transformation. Und da auch immer wieder der Hinweis, hätten wir nicht die 3 grünen Bücher im Lichte der Wahrheit, also die Gralsbotschaft von Avtrushin gelesen und lesen sie natürlich immer noch, wüssten wir von all den Dingen herzlich wenig. Um ehrlich zu sein. Aber wer diese 3 Bücher liest und sich Zeit nimmt, um sie vielleicht wirklich durchzuarbeiten, zu durchdenken, lebendig werden zu lassen, der erfährt fortdauernd immer mehr Informationen über diese Transformationszeit. Hier heißt es weiter. Unsere Zukunft kann nur gemeistert werden mit dem Wissen über die gültigen, gesetzmäßigen Zusammenhänge, über diese andere, so bezeichnete jenseitige Welt, die Parallelwelt, die wir als tatsächlich bestehend akzeptieren und endlich in unser Leben integrieren müssen. Alle auch in unserem Inneren wirkenden Gesetze funktionieren und arbeiten stets auf dieselbe Weise, wie im Himmel, so auch auf Erden. Damit ist gemeint, dass die Abfolge immer die gleiche ist, ob es eben alles sich im Diesseits, hier auf Erden, oder im Jenseits, drüben in der anderen Welt zuträgt. Und dann wird der englische Naturwissenschaftler und Theologe Isaac Newton zitiert, der diese Einsicht im Jahr 1687 in der Erfindung seiner Gravitationstheorie in seinem berühmten Buch Principia formuliert hat. Damit wendete er sich vom damals noch gültigen aristotelischen Weltbild ab, wonach die irdischen und die himmlischen Dinge verschiedenen Naturgesetzen gehorchten. Nach Newton lautet die Einsicht demnach, es gibt keinen Unterschied zwischen unserem Leben hier und dem im Jenseits, ungeachtet aller damit zusammenhängend wirkenden physikalischen Kräfte, bedeutet das, mit Blick auf das Schicksal eines jeden einzelnen Menschen, dass wir mit all der Verantwortung unseres Handelns auf das Engste verbunden sind, mit den Auslösungen und Rückwirkungen, die sich eben nicht ausschließlich im Hier und Jetzt ereignen müssen, sondern uns auch im nächsten oder übernächsten Hiersein auf Erden ereilen können. Die Wissenschaftler sind in der Lage, Naturgesetze, um die es hier geht, mathematisch zu formulieren. Und wenn bestimmte Anfangsbedingungen zugrunde liegen, auch, na klar, also Voraussagen für die Zukunft zu treffen. Und von solchen Gesetzen existieren natürlich etliche. Physiker, Astronomen sowie andere Naturgesetzforscher, ja, die sind in aller Regel bemüht, möglichst sämtliche Vorkommnisse und Erscheinungen auf einfache Grundgesetze zurückzuführen. Ja, und Andreas hatte das damals hier zusammengetragen und geschrieben: Der ewige Traum einiger Gelehrter besteht darin, eines Tages die ganze Welt beschreiben zu können, mit einem einzigen Gesetz. Und er nennt hier als den berühmtesten Wissenschaftler unserer heutigen Zeit den englischen Astrophysiker Stephen Hawking, also der inzwischen auch im Jenseits ist, aber der sich in seinem Buch, das heißt Eine kurze Geschichte der Zeit, durchgehend mit der Anwesenheit dieser einfachsten Gesetze beschäftigt, auf die alles Existierende auf dieser Welt zurückzuführen ist. Und bis zum letzten Satz seines Buches gibt er seiner Hoffnung Ausdruck, dass es eines Tages eine vollständige Theorie der physikalischen Welt geben möge, der man dann sogar entnehmen könne, warum es uns und das Universum überhaupt gibt. Und er fügt hinzu, wenn wir die Antwort auf diese Frage fänden, wäre das der Triumph der menschlichen Vernunft, denn dann würden wir Gottes Plan kennen. Zitat Ende. Ja, und es steht dennoch zu befürchten, dass der berühmte Stephen Hawking die Antwort niemals gefunden hat, jedenfalls nicht in diesem Leben. Mit seiner Aussage, die hat er im Sommer 2010 getätigt, Gott sei unnötig, um die Entstehung des Universums zu erklären, dürfte er sich möglicherweise vom Zustrom höheren Wissens abgeschnitten haben. Dass er den Schöpfer in den Jahren zuvor regelmäßig als mögliche Kraft des Universums erwähnt hatte, das hat Hawkings frühere Frau Jane erläutert nach der Scheidung mit einem lapidaren Satz. Sie hat gesagt, es hilft, Bücher zu verkaufen. Eieiei. Ja, Stephen Hawking hat tatsächlich nach dem einen Gesetz gesucht. Goethe hat es beschrieben, dass die Welt im Innern zusammenhält. Und ja, wenn wir in die grünen Bücher schauen, dann werden uns auf jeden Fall drei Hauptschöpfungsgesetze erläutert, wo wir viel über das Diesseits und Jenseits, über die Wirkungsarten und Auswirkungen unseres Handelns und Sprechens und Denkens, all das wird uns klar gemacht werden und wir können viel lernen. Diese drei Gesetze lauten, wie ihr wahrscheinlich alle jetzt schon auswendig mitsprechen könnt, das Gesetz der Wechselwirkung: was der Mensch sät, wird er vielfach ernten. Das Gesetz der Anziehung der Gleichart: ne, unsere gleichartigen Gedankenformen ziehen sich mit denen anderer Menschen zusammen, die so gedacht haben wie wir. Das schließt sich dann zu großen zentralen, sozusagen morphogenetischen Feldern zusammen, die wiederum auf uns einwirken, übrigens auch im Diesseits wie im Jenseits. Und dann ist da das große Gesetz der Schwere, auch sehr logisch und einfach. Das Schwere sinkt, das Leichte steigt auf. Und so wie das im Wetter mit dem Regen, mit dem Schnee ist, wie es mit einem Luftballon ist und anderen Dingen im Wasser beispielsweise, das Holz schwimmt, der Stein sinkt, weil er schwerer ist, so ist es natürlich auch mit unserer Seele. Wer beschwert ist, wer vieles noch an sich trägt an Gewichten, der muss, wenn er hinübergeht, in tiefere Ebenen sinken. Während derjenige, der daran gearbeitet hat, vieles loszuwerden, ableben zu lassen, sich davon wirklich abzulösen, der wird immer leichter und steigt dementsprechend in immer höhere Gefilde, die er sich selber damit vorbereitet hat. Also diese drei Schöpfungsgesetze, wer die verstanden hat und in seinem Leben die Dinge beobachtet, die passieren, und abgleicht, der wird im Laufe der Zeit wissend, weil er alles erklären kann. Ja, hier heißt es weiter, um die unsichtbare Welt begreifen und verstehen zu lernen, brauchen wir weder Wissenschaftler, noch müssen die Menschen ein Studium aufnehmen. Viele Grundregeln, denen wir unterworfen sind, begreifen wir seit Jahrtausenden rein intuitiv, aus unserer Empfindung heraus. So ist der Umstand, dass der Mensch moralisch leben soll, ein Grundgesetz, das am Anfang der Menschheit stand. Es ist allererste Voraussetzung und unabdingbar für ein Überleben der großen Völkergemeinschaft. Und auch mit dem uns innewohnenden Gefühl für eine von oben wirkende Gerechtigkeit ist es nur vereinbar, dass jene Gesetze unterschiedslos von jedem Menschen in seinem tiefsten Inneren gleich empfunden werden können und müssen. Wer Unrecht tut, weiß doch davon durch sein Gewissen. Das ist die Kontrollinstanz, die keiner Aufklärung seitens anderer bedarf, sondern sich in unserem eigenen Inneren regt und uns mahnt. Und naturgemäß wissen wir doch alle auch davon, auch wenn jene Überlebenssicherungen häufig nicht vollständig zur Anwendung kommen. Das heißt, der Mensch muss versuchen, es zu lernen, unterscheiden zu können zwischen Recht und Unrecht. Und dann seinen freien Willen einsetzen, um gut zu werden, damit er in der Folge glücklich werden kann. Ja, und bei näherer Betrachtung unseres häufig doch leider verantwortungslosen Handelns, zum Beispiel gegen unsere Mitmenschen, muss sich heute der Eindruck vermitteln, dass diese unsichtbar wirkenden Empfindungen und Instinkte offenbar ins Wanken gekommen sind. Denn es mutet ja an, als träten die ewig gültigen Grundregeln, die uns leiten sollen, fast schon wie außer Kraft, was unwillkürlich die unerfreulichen Folgen der Jetztzeit für unsere Welt nach sich ziehen musste. Versteht ihr, wir sind in diesem Kreislauf, in einer Art Schraube drin, ohne da rauszukommen, weil Falsches, Schlechtes, Dunkles, Böses schafft ja immer neue Formen, die immer stärker werden. Und wenn wir uns nur immer mal der einen oder anderen falschen Sache hingeben, weil wir sagen, Mensch, komm, ich habe jetzt die ganze Zeit hier an mir gearbeitet, ach, aber das ist jetzt so schön, das mache ich jetzt einfach mal doch ein bisschen entgegen der Gesetze, zack, sind wir wieder drin in diesem Hamsterrad und müssen noch mehr strampeln, um da wieder rauszukommen. Die Frage ist immer, warum wir Menschen immer wieder Rückfälle haben. Ich weiß ja selber, wovon ich rede. Aber je mehr man trainiert, desto seltener erlaubt man sich das noch. Und wenn es trotzdem passiert, weil man selbst das zugelassen hat, dann schläft man einfach schlechter. Weil das Gewissen weiß es. Und nur ein reines Gewissen ist ein gutes Ruhekissen. Wir können so viel selber für unsere innere Ruhe jetzt tun, indem wir wirklich ganz sorgfältig versuchen, uns so zu verhalten, in unseren Empfindungen, in unserem Sprechen, in unseren Gedanken und in unserem Handeln, dass wir beruhigt abends ins Bett gehen können. Weil wir wissen, wir haben alles getan. Wir waren geistig anwesend, durchgehend. Vielleicht sage ich euch noch, was der berühmte Physiker und Nobelpreisträger Albert Einstein gefordert hat. Nämlich, dass die höchste Aufgabe der Physiker das Suchen und Finden jener elementaren Gesetze sei, aus denen durch reine Deduktion, also die Erkenntnis des Einzelfalls durch ein allgemeingültiges Gesetz, das gesamte Weltbild zu gewinnen sei, im Kleinen wie im Großen. Einstein war der Ansicht, dass zu diesen elementaren Gesetzen kein logischer Weg führe, sondern nur die auf Einfühlung in die Erfahrung sich stützende Intuition, die Eingebung, das Gewissen also. Und ja, es müsste günstigenfalls erst das Ziel der Menschen werden, endlich zu begreifen, welche Auswirkungen jede Tat, ja, jeder bereits gedachte Plan für uns haben kann. Und das ist nicht möglich ohne lückenlose Kenntnisse der Abläufe im Universum, die aber auch nicht komplizierter funktionieren als hier auf der Erde. Dieses Bewusstsein erstmal zu schaffen, ist überhaupt wohl der erste und aus meiner Sicht wahrscheinlich auch der einzige Weg, auf dem die Menschheit genaueres, konkreteres Wissen erwerben kann und durch das Erkennen, was eben das Innerste der Welt zusammenhält, endlich eine Möglichkeit zur Umkehr erreicht. Und Max Planck, auch Nobelpreisträger, deutscher Physiker, 1858 geboren, der hatte bemerkenswerte Einsichten in Bezug auf Gott und die kosmischen Gesetze. In seinem Buch mit dem Titel Physik und Traumzeit – Erstaunliche Gemeinsamkeiten von moderner Physik und Naturheilverfahren schrieb der Wissenschaftler wörtlich: Alle Materie entsteht und besteht nur durch eine Kraft, welche die Atomteilchen in Schwingung bringt und sie zum winzigsten Sonnensystem des Atoms zusammenhält. Da es aber im ganzen Weltall weder eine intelligente noch eine ewige Kraft gibt, so müssen wir hinter dieser Kraft einen bewussten, intelligenten Geist annehmen. Dieser Geist ist der Urgrund aller Materie. Nicht die sichtbare, aber vergängliche Materie ist das Reale, Wahre oder Wirkliche, sondern der unsichtbare, unsterbliche Geist ist das Wahre. Da es aber Geist an sich allein ebenfalls nicht geben kann, sondern jeder Geist einem Wesen gehört, müssen wir zwingend Geistwesen annehmen. Da aber Geistwesen nicht aus sich selber sein können, sondern geschaffen worden sein müssen, so scheue ich mich nicht, sagt Max Planck, diesen geheimnisvollen Schöpfer ebenso zu benennen wie ihn alle Kulturvölker der Erde früherer Jahrtausende genannt haben. Gott. Und weiter schreibt er, so sehen Sie, wie in unseren Tagen, in denen man nicht mehr an den Geist als den Urgrund aller Schöpfung glaubt und darum in bitterer Gottesferne steht, gerade das Winzigste und Unsichtbare es ist, das die Wahrheit wieder aus dem Grabe materialistischen Stoffwahnes herausführt und die Welt verwandelt. Und wie das Atom der Menschheit die Türe öffnet in die verlorene und vergessene Welt des Geistes. Und damit ist unsere Aufgabe zu Ende Und wir müssen unser Forschen weitergeben in die Hände der Philosophie. Ja, ihr Lieben, damit wollen wir es heute mal bewendet sein lassen. Ihr seht, es gibt viele große Denker, Forscher, Wissenschaftler, Nobelpreisträger, die sich über diese Dinge, weil sie eben beruflich damit arbeiten mussten, Gedanken gemacht haben. Jeder Physiker, der Logik, der Mathematik studiert hat, der die Gesetzmäßigkeiten verstehen lernen muss, der hat doch immer noch die eine Frage: Wo kommt das alles her? Wo ist dieser Urgeist? Tja, und es ist fast, als ob Max Planck, wie auch Albert Einstein, wie sie alle heißen, diese großen Denker, die eben Gott einschließen als Ursache allen Großen und Ganzen, dass diese Menschen, ja vielleicht, als ob sie die grünen Bücher gekannt haben müssen. Denn diese weltumfassenden Sinnfragen, die werden darin nicht nur gewälzt, sondern ja, erläutert, erklärt und durch unser eigenes Denken und Zusammenfügen wird plötzlich ein komplettes Bild, das uns in diesen heutigen Zeiten retten kann. Danke.